Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ein Thema hat am Wochenende für einige Diskussionen gesorgt, auch heute noch. Der Vorstoß der Familienministerin Franziska Giffey von der SPD, die eine Lanze bricht für Väter von Trennungskindern. Ganz konkret geht es darum, dass, und jetzt zitiere ich die Ministerin, dass der Vater weiterhin den vollen Unterhalt zahlen muss, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringt und sogar ein eigenes Zimmer bei ihm hat, muss beendet werden. Das will die Familienministerin geändert sehen. Elisabeth Nier, einverstanden?
Nein, ich finde das problematisch und ich glaube, da wird es in der Sache auch noch viel, viel, viel Streit geben. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass eine sozialdemokratische Familienministerin so einen Vorschlag macht. Das ist also auch eine Richtungsverschiebung. Es hat zwar ihre Vorgängerin, auch Manuela Schwesig, schon immer sehr viel gemacht, um die Rolle von Vätern zu stärken insgesamt und zu sagen, also auch diese ganzen Gleichstellungsthemen, das geht nur mit Männern und Frauen gemeinsam. Also da ist das eigentlich die Fortsetzung einer Linie, aber bisher galt bei diesem ganzen Themenbereich Alleinerziehende, Trennungskinder immer das Prinzip Priorität beim Kindeswohl. Und es ist ja nun einfach so, dass wenn ein Elternteil alleinerzieht, in den allermeisten Fällen die Mutter, dass 90% der Kosten auch dann entstehen, wenn der Vater ein Zimmer hat oder Geld ausgibt. Also die ganzen Kosten, also deswegen muss sie ja nicht weniger Miete zahlen, deswegen muss sie nicht weniger für Schule, Urlaub, Kleidung und so weiter ausgeben. Und selbst wenn
das aber das gilt natürlich auch für den Vater. Also es sind zwei Haushalte, die geführt werden müssen. Insofern könnte man ja sagen, da muss man mal genauer hinschauen. Frau Nier, höre ich dabei richtig bei Ihnen raus, dass Sie letztendlich aber auch so die Frage oder den Gedanken in Frage stellen, dass es für das Kindeswohl gut ist, wenn der Vater stärker beteiligt ist?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube nur, man muss bei den Geldströmen da eine klare, eindeutige Regelung finden. Und wir sehen das in anderen sozialpolitischen Bereichen, zum Beispiel bei den sogenannten Bedarfsgemeinschaften, beim Arbeitslosengeld. Da kriegen ja zusammenlegende Paare weniger Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit als zwei Singles, die vielleicht oder zwei Menschen, die liiert sind, aber nicht zusammenleben. Und da wird dann wirklich kontrolliert, sind da zwei Betten in einer Wohnung oder ist das eine WG? Wie ist das mit den Zahnbürsten? Wie ist das mit dem Kühlschrank und so weiter? Und die Frage, ob wir diese Situation beim Scheidungsrecht auch wollen, dass der Staat wirklich dann kontrolliert, ist das Kind jetzt 70-30 oder 50-50 oder 100% und 0%, da kommen wir in Teufels Küche. Also im Moment sieht man, dass wie überfordert die Jugendämter schon sind in vielen Städten. Es zahlen ja nur 50% aller unterhaltspflichtigen Väter überhaupt Unterhalt. Da gibt es sicher viele, die es auch nicht können, die nicht genug verdienen. Aber die Zahlungen des Staates für den sogenannten Unterhaltsvorschuss, also wenn der Staat einspringt, sind extrem gestiegen in den letzten Jahren. Und man sieht auch von Kommune zu Kommune riesige Unterschiede. Also in einigen Kommunen machen die was, um das Geld zurückzuholen von den Vätern, in anderen nicht. Also da liegt sehr viel im Argen. Und ich glaube, wenn wir den Jugendämtern jetzt noch so eine neue Aufgabe zuweisen, das Gesetz muss dann ja auch wirklich kontrolliert werden. Läuft das so oder behauptet der Vater jetzt nur, das Kind ist ja 30% bei mir? Und ich glaube, da übernimmt der Staat sich.
Okay, das sind sehr praktische und nachvollziehbare Erwägungen, die Sie da haben. Aber auf der grundsätzlichen Ebene, und ich glaube, das ist das, was die Ministerin auch anspricht, es ist ja auch eine Frage des Gerechtigkeitsgefühls. Also wenn da Väter sind, die sich stark engagieren, die vielleicht nicht 50-50 da sind, aber wirklich engagiert sind und dann genauso wie der Vater, der nichts macht, im Prinzip die gleiche Unterhaltszahlung machen müssen, dann ist das natürlich politisch in diesem individuellen Fall, aber zusammenaddiert auch ein gesellschaftliches Problem. Und vielleicht ein Gedanke dazu. Ich hatte so den Eindruck, als ich dieses Problem jetzt auch durch diese Debatte für mich rekapituliert habe, dass wir einerseits gesellschaftspolitisch ganz stark wollen, dass diese alte Logik, wenn sich Eltern trennen, dass das Kind ganz automatisch bei der Mutter ist, aufgebrochen wird. Also wir eigentlich am besten 50-50 Gleichberechtigung auch in Trennungsfällen haben wollen. Aber das Unterhaltsrecht eigentlich noch von der alten Logik ausgeht.
In gewisser Weise ja, wobei ja Eltern 50-50 machen können. Solche Fälle gibt es ja auch, wenn das Kind eine Woche bei Vater, eine Woche bei der Mutter ist zum Beispiel, dann zahlt eben keiner von beiden Unterhalt. Das ist gesetzlich klar geregelt. Also ich gebe zu, ich bin dadurch zwei Dinge geprägt. In vielen anderen Ländern gilt ja das sogenannte Wechselmodell. Und in Amerika zum Beispiel, wo ich mal auch mich journalistisch damit beschäftigt habe, als ich mal 5 Monate da war, gibt es schon ein ernstzunehmendes Problem, dass viele einzelne Elternteile, meistens sind das Väter, dann eben auch ein Kind zu sich nehmen. nehmen, um Geld zu sparen. Die sagen, okay, der soll dann hier sein, ich will keinen Unterhalt zahlen, wo dann aber trotzdem die Hauptbetreuung bei dem anderen Elternteil stattfindet. Und wie gesagt, also die Fixkosten sinken ja nicht dadurch. Und ich würde einfach ziemlich radikal zugunsten des Kindes, dass dann eben trotzdem, also dem nützt es ja im Zweifel nicht viel, wenn es zwei Zimmer hat. Es braucht irgendwie erstmal so eine Grundausstattung an, die eben in vielen Familien auch nicht unbedingt gegeben ist. Und das wäre die Priorität, dass dann nicht zwei Eltern irgendwie einen Fernseher haben, sondern ein Elternteil dann eben vielleicht das bisschen bessere Paar Schuhe kauft oder Geld hat, auch mal eine Nachhilfe zu bezahlen, wenn es nötig ist.
Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriger Bereich, weil da politisch was organisiert werden muss, was ja ganz stark ins private Leben reingeht und wo es ganz viele unterschiedliche Geschichten und Situationen gibt. Und das ist wahrscheinlich politisch sowieso fast schon unmöglich.
Das ist total heikel. Darf ich einen Satz noch dazu sagen? Also ich glaube, ich kenne privat auch ganz schlimme Geschichten von sehr engagierten Vätern, die verzweifeln an Jugendgerichten und Jugendämtern, die von den Müttern ausgenutzt und ferngehalten werden von ihren Kindern und erpresst werden und ganz schrecklich. Trotzdem muss ich sagen, als jemand, der sehr lange über familienpolitische Themen geschrieben hat, ich glaube, es ist praktisch unmöglich, eine Regelung zu finden, die jedem Einzelfall gerecht wird. Wir haben da die Väter mit ihren berechtigten Anliegen, die übrigens teilweise auch sehr, sehr gut organisiert und eloquent sind und durchaus in der Lage sind, ihre Anliegen auch vorzutragen. Und wir haben eine große Zahl von alleinerziehenden Müttern, die wirklich in Armut leben und deren Kinder wirklich in großen Schwierigkeiten auch sind. Und wenn man das einfach mal so über den Daumen peilt, nach meiner Erfahrung oder Recherchehintergrund, welche Gruppe ist größer, welche ist relevanter, dann würde ich sagen, trotz allem, wir haben so ein massives Problem immer noch mit Alleinerziehenden und deren ökonomischer Situation, dass meine Priorität immer wäre, da was zu machen.
Aber gesellschaftspolitisch muss es ja eigentlich auch darum gehen, diese Gruppenverhältnisse, wie Sie sie gerade geschätzt haben, zu verändern. Also, dass wir aus dieser Logik rauskommen, dass es eigentlich immer automatisch die Mutter ist.
Dazu hätte ich einen super Vorschlag.
Ja?
Wir schaffen jetzt hier beide gemeinsam das Wort Vätermonate ab. Das wäre mal so ein kleiner Anfang, wo aber Leute wie wir, die ihr Geld mit Sprache verdienen, einen Beitrag leisten können.
Ja.
Es gibt nämlich erstaunlich viele Leute, die denken, Männer können nur 2 Monate Elternzeit nehmen. Das sei hiermit noch einmal betont. Das ist falsch. Das
sie
können Männer und
12.
Frauen machen.
Ja.
Und, oder sogar 14, glaube ich.
Nein,
ne?
Wenn, also 14 kriegt, also 14 kriegen beide nur,
zusammen.
Wenn beide das
genau,
sich teilen.
Also einer maximal 12,
genau.
Und deswegen gibt es keine Vätermonate, sondern es gibt nur Partnermonate.
Die Frage, was machen Eltern, wenn sie sich trennen? Wie gehen sie mit dem Sorgerecht um? Wo sind die Kinder? Da gibt es verschiedene Modelle. Ein Modell ist das Wechselmodell. Das Stichwort ist auch schon gefallen. Die FDP möchte das auch zum Standardmodell machen, möchte also, dass die Familiengerichte das grundsätzlich, Ausnahmen eingeschlossen, anwenden. Halten Sie das für einen guten Weg?
Also ich halte es zumindest für besser als das, was jetzt geplant ist bei Frau Giffey, weil das eben, wie gesagt, also glaube ich, zulasten der Kinder geht. Da fände ich sogar noch besser, wenn man so macht wie die Grünen, die sagen, also keine Kürzung beim Unterhalt und der Vater kann dann, wenn er Zusatzkosten hat, das von der Steuer abziehen, wenn er zum Beispiel mehr für ein extra Zimmer ausgibt. Aber ja, also Wechselmodell passt halt auch für viele nicht. Es gibt einfach auch Situationen, da leben die Leute in verschiedenen Städten oder wollen das nicht. Und es gibt eben auch viele ganz problematische familiäre Situationen. Also die meisten Leute trennen sich ja nun nicht zum Spaß und da kann das für die Kinder, auch wenn es ihrem eigenen Wunsch entspricht, ja auch manchmal anders besser sein. Also da würde ich eher dazu tendieren, zu sagen, man muss es sich individuell angucken. In vielen Bereichen der Familienpolitik fährt man ja auch ganz gut damit, dass die Jugendämter entscheiden. Das sind ja die Leute, die dann auch den Vergleich haben, die vor Ort sind. Aber gerade deswegen muss man auch aufpassen, die nicht mit Aufgaben zu überfrachten, weil da einfach auch schon inzwischen krasser Personalmangel herrscht. Diese ganzen Aufgaben sind eben auch in der Zeit entstanden, als es noch viel niedrigere Scheidungsquoten gab.
Jetzt könnte man aber an dieser Stelle sagen, und Sie dürfen mit diesem Vergleich gleich um die Ohren hauen, aber ich mache ihn trotzdem. Wenn wir sehen, beispielsweise in der Wirtschaft, dass Vorstandsmitglieder von Unternehmen fast automatisch Männer sind, weil wir das irgendwie kulturell so gelernt haben und ganz schwierig die Vorstellung haben, dass das irgendwie auch anders sein kann. Da sagen ja viele, da müssen wir eben härter reingehen, also auch mit Quoten und sagen, das muss man quotieren und dann wird das schon kommen. Jetzt übertrage ich das mal auf die Familiensituation, auf diese Trennungssituation, dass wir vielleicht, auch wenn es sehr viele individuelle Situationen gibt, vom Grundansatz her so reingehen müssten, zu sagen, wir wollen die Väter da mehr haben, wir wollen das als Standard schaffen und das ist erstmal der Weg.
Ja, das Anliegen finde ich auch sympathisch und richtig. Ich glaube, man müsste auch viel mehr machen, um zum Beispiel Besuchsrechte und solche Sachen, oder Besuch ist sowieso auch schon so ein doofes Wort dabei, also die Rechte von Vätern, ihre Kinder zu sehen oder eben auch von Müttern, wenn das Kind beim Vater lebt, zu stärken. Mir haben Fachleute erklärt, man kann zum Beispiel auch, wenn man das Unterhaltsrecht reformiert, vielleicht eher in die Richtung, die die Grünen wollen, kann man auch in einer Gesetzesbegründung schon ziemlich viel Einfluss darauf nehmen, wie dann Familiengerichte im konkreten Fall entscheiden. Ich hätte trotzdem bei dem, was Sie vorschlagen mit diesem Wechselmodell, kann sein, dass das das Denken ändert, dass es vielleicht auch manchmal die Argumentation von einem Chef, der seinem männlichen Mitarbeiter sagt, wieso, hier musst du doch nicht und du kannst doch und so. Also es geht ja um einen Kulturwandel auch in den Unternehmen und es kann sein, dass man den durch sowas auch befördern würde, aber das für mich stärkere Argument ist immer noch, dass wir doch einfach in der Realität, in der Praxis einfach Welten davon entfernt sind und diese Aufgaben einfach noch wahnsinnig ungleich verteilt sind und wir und so ein aufgepropftes Modell einfach nur dann Sinn macht, wenn man da überhaupt eine Chance einer Umsetzung hat. Sonst hat man eben wirklich die Gefahr, so wie in Amerika das häufiger vorkommt, dass dann einfach jemand sagt, okay, ich nehme das Geld mit, so dass ich keinen Unterhalt mehr zahlen muss und kümmere mich nicht wirklich. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Gefahr.
Und der wirklich emanzipatorische Weg aus dieser Problematik heraus wäre natürlich auch der, dass wir gar nicht so große Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen haben. Dann wäre die Unterhaltsfrage wieder ganz anders zu stellen.
Ja, und flexiblere Arbeitszeitmodelle, die das auch mehr Vätern ermöglichen, sich reinzuhängen, wenn sie das gerne wollen.